Mit jedem Schlag, den er auf dem schweren Sack landete, wanderte der Schock des Aufpralls durch Quinns behandschuhte Fäuste und seine Arme hinauf in die Schultern. Das lederbezogene Stück Boxausrüstung wurde durch ein sechsstrangiges Seil an der Decke gesichert und war mit einer Kette am Boden des Frachtdecks verankert.
»Fühlt sich gut an, etwas zu schlagen«,
dachte er, während er um den Sack herumtänzelte und Schläge austeilte. Er hatte immer gedacht, dass der schwerste Teil des Boxens, abgesehen davon, alle Tassen im Schrank zu behalten, nachdem man getroffen wurde, die Fußarbeit wäre. Das ganze Vor und Zurück, das Antäuschen, das Tänzeln. Für Gleichgewicht und Tempo war es unverzichtbar, für Wucht und Durchschwung ebenso, aber es fiel Quinn einfach nicht besonders leicht. Eine schnelle Kombination, zwei Schläge, zwei Körpertreffer, ein Knie dorthin, wo die Leiste sein sollte, ein harter rechter Haken. Er trat einen Schritt zurück und fühlte sich aus dem Gleichgewicht gebracht.
»Behalte die Hände oben«, erinnerte er sich, »lass sie angespannt, eine vor der anderen.«
Er griff wieder an und landete einen Rundumschlag. Er traf den Sack ein wenig unter Schulterhöhe.
»Muss an meiner Beweglichkeit arbeiten.«
Er platzierte ein paar Körpertreffer und schloss die Kombination mit einem Schlag ab, während er hin und her hüpfte. Schlag folgte auf Schlag. Die Kugelgelenke knarrten, während sich die Kette verdrehte. Quinn lief der Schweiß über Stirn und Arme. Sein T-Shirt war durchnässt. Und eine Stunde dieses wilden Trainings ließen das Frachtdeck der Rosinante wie das Innere eines alten Schuhs riechen. Seine Füße schmerzten und sein Rücken tat weh. Es wäre ein leichtes gewesen, Schluss zu machen. Seine Wut brodelte wieder aufs Neue auf, als er darüber nachdachte, was die Klingonen den Den angetan hatten, seit sie vor zwei Tagen auf Golmira angekommen waren. Und er stellte sich anstelle des schweren Sandsacks einen homerköpfigen Barbaren vor. Ein rechter Haken an den Kopf, eine kurze Gerade gegen den Körper, ein Knie in die Rippen und ein Ellbogenstoß als Zugabe. Die Anstrengung fühlte sich gut an, aber nicht gut genug. Quinn setzte seinen wiegenden Tanz um den Sandsack fort, als er hörte, wie Bridey die Leiter von der Hauptbrücke herabstieg. Er versetzte dem Sack noch ein paar feste Schläge und ließ sich dann, als sie an ihm vorbeigingen, gegen ihn sinken.
»Wenn du einen Sparring-Partner suchst, kommst du eine Stunde zu spät. Ich bin fix und fertig.«
»Wir haben gerade neue Befehle von Vanguard erhalten«, sagte Bridey.
Zwischen zwei schweren Atemzügen keuchte er.
»Und?«
»Sie wollen, dass wir untertauchen und die Ausrüstung der Klingonen sabotieren, bis sie Verstärkung schicken können.«
»Wann wird das sein?«
Er begann, die Schnürung seines rechten Handschuhs mit seinen Zähnen zu lösen. Sie verschränkte ihre Arme.
»In ungefähr 3 Monaten.«
Überrascht rief er aus.
»In 3 Monaten? Wollen die uns verschaukeln?«
Sein rechter Handschuh löste sich und er schüttelte ihn ab.
»In 3 Monaten könnten die Klingonen diesen ganzen Planeten ausgelöscht haben.
Aber wir wussten doch schon, als wir hierher gekommen sind, dass es riskant ist«,
sagte Bridey, während sie ihm dabei zusah, wie er den anderen Handschuh aufmachte.
»Selbst die Sagittarius ist noch nie so tief im Taurus-Sektor gewesen.«
Quinn, der den linken Handschuh abstreifte, blaffte.
»Bist du sicher, dass das alles ist, was unsere Befehle besagen? Untertauchen und Zeug kaputt machen?«
Bridey verdrehte die Augen und sah in eine andere Richtung, aber ihre Lippen wurden schmal, wodurch das Grübchen in ihrem Kinn sichtbar wurde. Das sagte Quinn, dass er einen Nerv getroffen hatte.
»Hm, da war noch was anderes, oder?«
Nach einem wütenden Schnauben sagte sie,
»Admiral Noguda will außerdem, dass wir die Den zu einem Guerillakrieg anstiften.«
Quinn warf den Boxhandschuh beiseite und deutete auf Bridey, während er ausrief,
»Siehst du? Das meinte ich.«
»Warte mal«, sagte Bridey Mac und streckte eine Hand in Quinns Richtung aus. »Mein taktisches Training ist raumschiffbezogen. Ich bin nicht dazu qualifiziert, diesen Leuten beizubringen, wie man Klingonen bekämpft.«
Er schnappte sich sein Handtuch, das auf einem Frachtcontainer lag, und begann sich den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen.
»Wer hat gesagt, dass du sie trainieren sollst?«
»Du denkst, dass du dazu geeignet bist?
Was weißt du denn schon darüber, einen Krieg gegen klingonische Truppen zu führen?«
»Mehr als du denkst«, sagte Quinn. Er trocknete seinen kurzgeschorenen Schädel ab und hängte sich das Handtuch um den Nacken.
»Komm mal mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen.«
Bridey Mac folgte Quinn, der Erinnerungen ausgrub, von denen er dachte, dass er sie vor Jahrzehnten endgültig begraben hatte.
»Vor langer Zeit war ich nur ein Kind wie alle anderen. Bin sogar zum College gegangen.
Tja, ob du es glaubst oder nicht.«
»Eigentlich nicht«, sagte Bridey. »Aber sprich weiter.«
Er führte sie zum Werkzeugschrank.
6 Monate, nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte, habe ich meine damalige Freundin geheiratet. Unsere Familien sagten, dass wir zu jung wären, aber das war uns egal.
Die Hochzeit war an Silvester. Er hielt vor dem Schrank an, legte seine Hand auf das Schloss und schnaubte grimmig.
Das ist 30 Jahre her.
Sie sah ihm dabei zu, wie er die graue Schranktür öffnete und eine Menge schwerer Werkzeuge sichtbar wurde. Er verstaute einen Schraubendreher in seiner Hosentasche, schnappte sich ein Brecheisen und warf die Schranktür wieder zu. Er drehte sich um und sah Bridie an.
5 Monate, nachdem wir geheiratet hatten, passierte es. Meine Frau, meine erste Frau Denise, starb. Xenopolycythemie. Als wir von der Krankheit erfuhren, war es schon zu spät, um irgendwas zu tun. Die Krankheit wurde im März festgestellt und sie starb im Mai.
Seine Augen füllten sich mit Tränen und seine Kehle schnürte sich zusammen. Darüber zu sprechen, schmerzte ihn so sehr, als wäre es gerade eben erst passiert.
Ich erinnere mich an jede Einzelheit dieses Tages. Die Farbe des Himmels, die Anzahl der Wagen auf dem Krankenhausparkplatz, der Klang ihres letzten Atemzugs. Um 14.14 Uhr. An alles.
Mit dem Brecheisen in der Hand ging er auf den Bug des Schiffes zu und Bridie folgte ihm.
Ich war verloren. Mein ganzes Leben hatte sich in Scheiße verwandelt. Eines Tages wachte ich auf und wusste, dass ich auf der Erde keinen einzigen Atemzug mehr tun konnte. Ich wollte nie wieder auf etwas Vertrautes blicken.
Er blieb vor einem Frachtcontainer stehen und legte die Brechstange darauf.
Ich hörte von einer Söldnerkompanie, die Rekruten für Aufträge außerhalb des Föderationsraums suchte. Es war gutes Geld und es klang nach einer guten Fluchtmöglichkeit. Sobald Denise beerdigt war, habe ich mich gemeldet und alles hinter mir gelassen.
Er drückte seine Schulter gegen den Container und schob ihn mit einem wütenden Knurren über das Deck. Einen Moment lang sah es so aus, als ob Bridie ihm helfen würde, doch sie zuckte zurück, bevor ihre Hände den Container berührten. Es spielte keine Rolle. Quinn brauchte die Hilfe nicht. Er genoss es, Dinge zu bewegen, die er nicht bewegen sollte, ihren Widerstand zu überwinden. Die Anstrengung war ihm Belohnung genug. Nachdem er die große, schwere Kiste gegen das Backbord gelegene Schott geschoben hatte, kniete er sich neben die freigelegte Bodenplatte und zog den Schraubendreher heraus. Während er die Schrauben löste, sah er zu Bridie hoch.
»Hast du jemals mit Söldnern zu tun gehabt?«
Sie schüttelte ihren Kopf. Er zuckte mit den Schultern.
»Sei froh darum. Zuerst dachte ich, dass es die größte Sache im Universum sei. Es war alles Hurra, Macho-Bruderschaft. Ich lernte die Taktiken für kleinere Einheiten, wie man Sachen in die Luft jagt, kleine Raumschiffe fliegt, alles Mögliche. Für einen jungen Mann, der sein altes Leben vergessen wollte, war das ein Abenteuer.«
Quinn löste die letzte der Schrauben aus der Bodenplatte, erhob sich und ging zur verschobenen Kiste.
»Am Ende der Welt Klingonen zu bekämpfen, fühlte sich heroisch an, auch wenn wir es für eine Minengesellschaft statt für die Föderation taten.«
Er legte die Schrauben auf die Kiste und nahm sich die Brechstange.
Aber es blieb nicht immer so schwarz und weiß.
Er kehrte zur Bodenplatte zurück und steckte das Brecheisen in die Rille an ihrem Rand. Seine Muskeln spannten sich bei der Anstrengung, sie herauszuheben, stark an, während er weitersprach.
»Manchmal gerieten Zivilisten ins Kreuzfeuer. Zuweilen waren sie auch das Ziel, unschuldige Siedler, die den Fehler begangen hatten, an einem Ort ihre Zelte aufzuschlagen, die niemand mit mehr Geld dringend genug wollte, um dafür zu töten.«
Die Bodenplatte hob sich mit einem schnarrenden Geräusch. Quinn verkeilte das Brecheisen unter der Platte, ergriff sie und schob sie weg. Sie schepperte laut auf, wie das Geläut von Kirchenglocken. Schweißtropfen liefen Quinns Stirn hinunter. In dem scannergeschützten Hohlraum unter der Bodenplatte befand sich eine rechteckige Stahltruhe.
»Hilf mir mal«, sagte Quinn. »Schnapp dir einen Handgriff!«
Bridie und Quinn hoben die schwere Kiste aus ihrem Versteck und setzten sie auf den Boden ab. Quinns Finger schwebten über der digitalen Tastatur, während er versuchte, sich an den Code zu erinnern, um sie zu öffnen.
»Die Typen, mit denen ich gedient habe, ich musste zusehen, wie sie Frauen und Kinder töteten. Und ich habe gesehen, wie sie noch viel schlimmere Dinge taten. Als ich sie melden wollte, wurde mir geraten, meine Nase in meine eigenen Angelegenheiten zu stecken. Den Kommandanten war es entweder egal oder sie waren sogar diejenigen, die die Befehle dazu überhaupt erst gegeben hatten.«
Während er das Schloss anstarrte, erinnerte er sich an Denises Geburtstag und gab den 8-stelligen Code ein. 26.03.2217. Der magnetische Verschluss der Kiste öffnete sich mit einem lauten Klonk.
Sie ließen mich nicht ausscheiden, sagten, dass ich meine Zeit abreißen müsste. Ich konnte mich nicht einfach in meinem Quartier verstecken. Deswegen verbrachte ich meine Zeit damit, mich zu betrinken, gegen die Vorgesetzten zu stänkern und Karten zu spielen. Er sah sich in seinem Schiff um. Als ich endlich raus war, hatte ich genug gewonnen, um die gute alte Rosie hier zu kaufen. Aber ich konnte nicht vergessen, was ich gesehen hatte. Die Dinge, die ich getan hatte. Deswegen gab ich den Rest meiner Kohle für Alkohol aus und verbrachte die letzten 25 Jahre damit, meine Erinnerungen in Schnaps zu ertränken. Er sah zu Bridie auf und schenkte ihr ein bittersüßes Lächeln. Hat nicht funktioniert. Jetzt ist dieses Schiff das Einzige, was ich noch habe. Das und einen letzten Funken meiner Selbstachtung. Bridies Gesicht hatte einen leicht mitleidigen Ausdruck angenommen. Ich werde nicht lügen und behaupten, dass ich weiß, was du durchgemacht hast oder wie du dich fühlst, aber nichts, was wir hier tun, kann die Vergangenheit verändern, Quinn. Der Kampf der Dan ist nicht unser Kampf. Mir ist klar, warum du ihnen helfen willst, aber das Klügste, was wir tun können, ist, die oberste Direktive zu beachten und neutral zu bleiben. Quinn öffnete die Truhe. Sie war voll mit Sturmgewehren, Energiezellen und Sprengstoffen. »Ich bin nicht in der Sternflotte«, er schnappte sich ein Gewehr. »Also, zum Teufel mit der obersten Direktive!«
5. Juni 2267.
»Diese 20 Gewehre sind alles, was ich habe«, rief Quinn seiner ersten Gruppe Denkriegern zu. »Das Gleiche gilt für die Energiezellen. Daher werden wir sorgsam damit umgehen, wann wir sie einsetzen und wie sehr. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, schnappen wir den Klingonen ihre Waffen auf dem Schlachtfeld weg. Dann können wir mehr von euch bewaffnen.«
Er ging vor den schlaksigen, kurzgeschorenen Milizionären her, die in einer Reihe unter dem rechten Flügel der Rosinante standen. Wie Quinn schon erwartet hatte, waren Naya und die Landgräfin in seiner Bitte gerne nachgekommen, eine Gruppe von kampffähigen Männern zu rekrutieren, um einen Guerillakrieg gegen die klingonischen Besatzer zu führen. Offenbar waren die männlichen Dan den weiblichen in einem Verhältnis von 4:1 überlegen, was den Frauen eine erhöhte gesellschaftliche Stellung verlieh und die Männer entbehrlicher zu machen schien. Der größte der Rekruten drückte den Abzug seiner Waffe wieder und wieder. Er runzelte die Stirn, als nichts geschah. Quinn blieb stehen, legte seine Hand auf das Gewehr des Mannes und drückte die Mündung der Waffe auf den Boden.
»Okay, Bodenstange, lass gut sein. Darum habe ich euch Jungs die Energiezellen noch nicht gegeben, okay?«
Er hob seine Stimme, um sich an die ganze Gruppe zu wenden.
»Legt niemals euren Finger auf den Abzug, bevor ihr zu schießen bereit seid. Richtet niemals eine Waffe auf jemanden, den ihr nicht töten wollt. Benutzt sie richtig und ihr tötet einen Klingonen mit einem Schuss.«
Er klopfte mit seiner Hand auf Bohnenstanges Brust.
»Zielt auf den Massenschwerpunkt. Das sind Brust und Bauch. Versucht gar nicht erst auf den Kopf zu zielen, außer ihr seid sicher, dass ihr einen direkten Treffer landen könnt.«
Er hielt ein Gewehr hoch, um seinen nächsten Punkt zu verdeutlichen.
»Wenn ihr ein Gewehr tragt, haltet euren Finger an der Seite, weg vom Abzug. Auf diese Weise schießt ihr kein Loch in einen eurer Kollegen, wenn ihr fallt.«
Er ging ein paar weitere Schritte die Reihe entlang und blieb vor einem großen, muskulösen Rekruten stehen. Der Mann schien der geborene Soldat zu sein. Sein Gewehr hing über seiner Schulter, seine Haltung war aufrecht und sein Gesichtsausdruck ernst. Quinn schenkte dem Mann ein anerkennendes Nicken.
»Sieht gut aus, Bubba!«
Am Ende der Reihe machte Quinn kehrt und ging den Weg zurück, den er gekommen war.
»Ich werde euch Männer erst dann in den Kampf führen, wenn ich denke, dass ihr bereit seid. Während der nächsten Monate werde ich euch die Grundlagen dessen beibringen, was ihr wissen müsst, um auf dem Schlachtfeld zu überleben. Treffsicherheit, Erste Hilfe, Taktik kleiner Einheiten, Tarnung, Zerstörung. Ich werde euch beibringen, wie ihr diese Waffen auseinandernehmt und sie im Schlaf wieder zusammenbaut.«
Ein schlaksiger und unbeholf wirkender Dan erhob seine Hand, aber Quinn kam ihm zuvor.
»Das war nur eine Redewendung, Spacko. Ihr werdet nicht wirklich dabei schlafen, okay?«
Spacko nahm seine Hand wieder runter.
»Für den Rest eures Trainings werdet ihr euch in 4 Gruppen aufteilen. Bohnenstange, Bubba, Spacko, Bierbauch. Ihr seid die Truppenführer.«
Die 4 Rekruten nickten. Quinn fuhr fort.
»Auf dem Schlachtfeld sind wir in der Unterzahl und waffentechnisch unterlegen. Tarnung und Vorbereitung können uns dabei helfen, diese Herausforderung zu meistern. Aber die Klingonen haben noch einen weiteren großen Vorteil. Ein Raumschiff im Orbit. Es verfügt über Sensoren, die unsere Position auf dem Boden genau lokalisieren können. Das bedeutet, dass wir das Überraschungsmoment nur ein einziges Mal auf unserer Seite haben werden, nämlich vor unserem ersten Angriff. Danach müssen wir uns etwas einfallen lassen. Ich habe schon ein paar Ideen, aber zu denen kommen wir später. Zuerst werden wir...«
Er wurde von Geschepper hinter ihm herunterfallenden Metalls unterbrochen. Er drehte sich herum und sah, dass einer der Rekruten sein Gewehr bereits auseinandergenommen hatte. Quinn marschierte herüber, um den jungen Mann zu konfrontieren.
»Hey, Knolle, was zur Hölle machst du da?«
»Ich nehme mein Gewehr auseinander«, sagte Knolle.
»Ja, das sehe ich«,
blaffte Quinn und warf seinen Blick auf Dutzende von kleinen Teilen, die den Boden zu Knolles Füßen bedeckten.
»Hast du auch einen Plan, wie du es wieder zusammenbaust?«
Knolle nickte.
»Ich mache das Gegenteil von dem, was ich beim Auseinanderbauen gemacht habe.«
Quinn trat einen Schritt zurück und deutete auf den Metallhaufen.
»Okay, zeig's mir.«
Der Rekrut kniete sich hin und sammelte eilig die Teile ein. Dann setzte der junge Dan die Waffe zu Quinns wachsendem Erstaunen in Rekordzeit wieder zusammen. Als Knolle das letzte Teil an die richtige Stelle gebracht und die Waffe wieder gesichert hatte, sagte Quinn,
»Zur Inspektion präsentieren!«
Knolle, der seinen Spitznamen deswegen bekommen hatte, weil sein Kopf wie eine große Kartoffel geformt war, streckte ihm sein Gewehr mit beiden Händen entgegen. Quinn nahm es und überprüfte die Verbindungsstellen. Es sah alles richtig aus. Er zog eine Energiezelle aus seiner Jackentasche und steckte sie in den Griff. Die Waffe aktivierte sich mit einem sanften Summen. Ihr Hauptdisplay zeigte ihren Status als bereit an.
»Ich fass es nicht«,
dachte Quinn.
»Einheit, es sieht so aus, als hätten wir hier ein Wunderkind.«
Er entfernte die Energiezelle aus Knolles Waffe und gab dem Rekruten das Gewehr zurück.
»Haben wir noch mehr Genies in unserer Mitte?«
Einige Rekruten warfen sich argwöhnische Blicke zu. Jeder Mann in der Gruppe begann damit, sein Gewehr auseinanderzunehmen. Quinn starrte sprachlos in die Runde, während alle 20 denn eine Fähigkeit zeigten, die er ihnen noch nicht beigebracht hatte. Als sie alle neben ihren auseinandergebauten Waffen knieten, sagte Quinn,
»Setz sie wieder zusammen!«
Mit der gleichen Geschwindigkeit und anmutigen Präzision brachten die denn ihre Gewehre wieder in betriebsfähigen Zustand. Quinn inspizierte jede Waffe, indem er die Energiezelle einsetzte. Jedes Display zeigte bereit an.
»Ho, ihr lernt schnell«, sagte er. »Gut, das hat uns gerade einen Tag gespart. Wenn er mit den Sprengstoffen genauso geschickt umgeht, sind wir vielleicht schneller bereit, uns den Klingonen entgegenzustellen, als ich dachte.«
Die Den-Rekruten strahlten vor Stolz. Dann brachte eine weibliche Stimme sie alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Ihr Jungen solltet wissen, auf was ihr euch da einlasst«, sagte Bridie Mac, die am Eingang des geheimen Tunnels stand, der zum Versteck der Rosinante führte.
Sie ging die Reihe der Rekruten entlang, die sich zu ihr umdrehten.
»Das hier ist nicht irgendein Spiel, für das ihr euch angemeldet habt.«
Quinn war über die Störung seines Trainings erbost.
»Das wissen Sie«, sagte er.
»Bist du dir sicher?«
Sie wandte sich an die Den.
»Die Klingonen haben hunderte von Welten erobert, die viel hochentwickelter waren als diese. Sie sind die gefährlichste Zivilisation in diesem Teil der Galaxis. Wenn ihr einen Krieg gegen sie beginnt, werden sie es im gleichen Augenblick an euch allen auslassen. Ihnen ist egal, wer die Kämpfer sind, Männer, Frauen, Kinder. Sie werden so lange unschuldige Zivilisten exekutieren, bis ihr euch stellt und die Angriffe aufhören. Wenn sie müssen, werden sie eure Rasse auslöschen.«
Quinn trat zwischen Bridie und die Den und fragte,
»So etwas lehren sie euch in der Sternflotte? Die beste Verteidigung ist eine schnelle Kapitulation?«
Sie ließ ihn links liegen und sprach weiter zu den Den.
»Es liegt kein Ruhm in dem, was ihr tut«, sagte sie. »Keine Belohnung, kein Sieg, nur Schmerz und Tod.«
Bohnenstange sah zu Quinn.
»Habe ich Erlaubnis zu sprechen?«
»Tritt vor«,
sagte Quinn. Der große Rekrut trat aus der Reihe heraus und stellte sich Bridie Mac gegenüber.
»Quinn hat uns gesagt, dass eure Leute Schiffe und Soldaten schicken. Sie werden in 90 Tagen hier sein. Er hat außerdem gesagt, dass wir es euren Leuten leichter machen, uns zu befreien, wenn wir uns den Klingonen entgegenstellen. Stimmt das nicht?«
Bridie warf einen Blick über ihre Schulter zu Quinn. In ihrem Gesicht zeichnete sich kaum verhüllte Wut ab. Sie wandte sich wieder zu Bohnenstange und sagte,
»Ja, unsere Leute werden in ungefähr 90 Tagen hier eintreffen. Und je abgelenkter die Klingonen sind, desto besser. Aber ich finde trotzdem, dass ihr nicht...«
»Dann werden wir kämpfen«,
sagte Bohnenstange.
»Wir finden, dass Quinn recht hat, wenn er sagt, dass es besser ist, für die Freiheit zu sterben, als ein Leben als Sklave zu akzeptieren.«
Die Erklärung des Dan schien Bridie sprachlos gemacht zu haben. Quinn führte sie sanft von den Rekruten fort und sprach leise zu ihr.
»Ich führe diese Jungs doch gar nicht in eine richtige Schlacht, verstehst du?
Wenn wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, stehen uns vielleicht ein paar Wochen bevor, in denen wir die Klingonen schikanieren, bevor die Kavallerie eintrifft. Ich werde beim Verminen von Straßen, Fallenstellen und Hinterhalte vorbereiten bleiben. Kein direkter Kampf bis zum Ende. Du hast mein Wort. Ich bin nicht diejenige, die deine Versprechen braucht, sagte Bridie missmutig. Sie ging die Rampe zur Rosinante hinauf. Quinn wandte sich wieder den Männern zu, deren Leben jetzt in seiner Hand lagen.
Also gut, sagte er. Lasst uns wieder an die Arbeit gehen.